Liebe Geschwister, ich lade euch ein, eure Bibel im Buch der Offenbarung aufzuschlagen. Buch der Offenbarung, Kapitel 20. Wir hatten schon letzte Woche diese Textstelle überflogen. Heute wollen wir uns ganz speziell mit der Frage des tausendjährigen Reiches beschäftigen. Kapitel 20 in der Offenbarung. Ich lese die Verse 1 bis 10. Wir achten auf das Wort Gottes. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen, weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der heute noch redet. Du hast zuvor durch die Propheten geredet, du hast durch deinen Sohn und durch die Apostel geredet. Wir haben deine Stimme vernommen, wir haben an das Evangelium geglaubt und du redest heute noch durch deinen Geist. Und Herr, wir bitten dich, dass wir auf die Stimme deines Geistes achten, der durch das Wort zu uns spricht, dass es uns wirklich zum Erbauen dient und dass es uns tröstet, dass es uns ermahnt, dass es uns auf den richtigen Weg führt, Herr. Du bist König, du sollst in uns herrschen und wir danken dir, dass du eines Tages auch sichtbar auf dieser Erde herrschen wirst. Amen. Ich hatte letzte Woche angekündigt, ihr erinnert euch, dass wir uns in der nächsten Botschaft über die Offenbarung mit der Lehre des tausendjährigen Reiches beschäftigen würden und dieser Tag ist heute gekommen. Das werden wir heute tun, allerdings in einer ungewöhnlichen Form für eine Predigt. Ich werde zwar versuchen, praktische Ermahnungen zu geben, Im Wesentlichen werden wir uns aber mit den verschiedenen Ansichten zu diesem Thema beschäftigen. Wir werden versuchen, sie zu vergleichen. Vielleicht hörst du den Begriff tausendjähriges Reich zum ersten Mal. Vielleicht fragst du dich, was ist damit gemeint? Ja, wir haben versucht, in diesen Predigtreihe auch über die Offenbarung irgendwie ein bisschen Licht zu geben. Aber viele werden sagen, dieses Buch bleibt für mich ein Buch mit sieben Siegeln und es ist auch schwierig zu verstehen. Was ist das tausendjährige Reich? Was ist damit gemeint? Kurz gesagt, handelt es sich um eine Endzeitlehre, das heißt eine Lehre, ein Dogma, was sich mit der Endzeit beschäftigt, was in der Endzeit kommen soll, bevor Jesus wiederkommt und unmittelbar nach seiner Wiederkunft. Diese Lehre geht davon aus, dass zwischen der Wiederkunft des Herrn und der Erschaffung des neuen Himmels und der neuen Erde eine tausendjährige Periode liegen wird, in der sich die Prophezeiungen des Alten Testaments über das Reich Gottes erfüllen werden. Das ist nur eine Sicht über diese Lehre. Wir werden sehen, es gibt noch andere Ansichten. Aber wenn man vom tausendjährigen Reich in den meisten Kreisen spricht, dann ist das verstanden. Also eine Periode, ein Friedensreich, eine Friedenszeit zwischen der Wiederkunft des Herrn und dem Beginn des ewigen Reiches, der Erschaffung der neuen Erde und des neuen Himmels. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass viele der alttestamentlichen Prophetien, die wir heute vielleicht nicht so richtig einordnen können, sich also für viele in dieser Zeitperiode erfüllen werden. Das tausendjährige Reich nennt man auch manchmal Millennium. Ihr kennt vielleicht den Begriff Millennium. Also es gibt viele Begriffe, die wir aus dem Latein übernommen haben. Jubiläum, Millennium, Imperium. Millennium bedeutet also 1000 Jahre. 1000 Jahre. Der Text von Offenbarung 20 wird von Christen, wie gesagt, unterschiedlich verstanden. Vor allem in Bezug auf den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu. Insgesamt gibt es 3 bzw. 4 Interpretationsschulen. Ich werde jetzt ein paar Begriffe nutzen, entschuldigt. Ich werde auch erklären, was es bedeutet. So kompliziert ist es nicht. Zunächst gibt es eine sogenannte Prä bedeutet vor, prämillennialistische oder prämillennialische Lehre. Sie besteht selbst aus 2 Unterschulen, aus dem sogenannten historischen oder klassischen Prämillennialismus und aus dem sogenannten Dispensationalismus. Und wie gesagt, das sind ein paar Begriffe, es klingt ein bisschen kompliziert, ist es aber nicht, wenn man weiß, was das bedeutet. Diese beiden Lehren verstehen meistens den Text der Offenbarung wörtlich. Wörtlich. Und dann gibt es noch 2 weitere Lehren, den Postmillennialismus. Post bedeutet nach, also nach dem Millennium. Und den Amillennialismus. A bedeutet kein, also nichts. Es ist eine Negation. Es gibt kein Millennium. Und sie verstehen den Text eher im übertragenen Sinne. Sie spiritualisieren auch solche Stellen. Also nochmal, Prämillennialisten oder Prämillenaristen vor dem Millennium. Die Wiederkunft des Herrn geschieht vor dem Millennium. Postmillennialismus oder Amillennialismus denken, die Wiederkunft des Herrn geschieht nach dem Millennium. Prämillennialisten glauben, dass Jesus Christus vor dem Millennium, vor dem tausendjährigen Reichen wiederkommen wird. Postmillennialisten glauben, dass Christus nach dem Millennium wiederkommen wird, wobei die tausend Jahre für sie nicht unbedingt wörtlich zu verstehen sind. Prämillennialisten nehmen diese tausend Jahre wörtlich. Das sind tausend Jahre. Postmillennialisten sagen, es ist eine bestimmte Zeitperiode und die tausend haben auch eine symbolische Bedeutung. Amillennialisten wie Postmillennialisten verstehen das Millennium, aber sie insbesondere Weise als die geistliche Herrschaft Jesu Christi über seine Gemeinde zwischen seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft. Wir sehen hier einen Unterschied. Prämillennialisten stellen sich das Reich Gottes als etwas Sichtbares vor auf der Erde, wo die Prophetien des Alten Testaments sich erfüllen sollen. Postmillennialisten und vor allem Amillennialisten stellen sich das Millennium als etwas Geistliches vor. Christus herrscht schon über seine Gemeinde, aber geistlich, vom Himmel her. Bei den Prämillennialisten gibt es, wie gesagt, eine historische oder eine klassische Schule, aber auch eine im 19. Jahrhundert entstandene dispensationalistische Schule, die hauptsächlich auf die Lehre von John Nelson Darby zurückgeht. John Nelson Darby war der Leiter der Brüderbewegung der Gründer, könnte man auch sagen, der Brüderbewegung in England. Und diese Lehre wurde insbesondere nach Darby ganz besonders über die sogenannte Scofield-Bibel verbreitet. Und da die Scofield-Bibel weitgehend angenommen wurde, hat sich diese Lehre auch rasch verbreitet. Man kann sagen, dass es in den evangelikalen Kreisen heute die vorherrschende Lehre über die Endzeit ist. Darby und einige sogar vor ihm waren nämlich der Ansicht, dass sich die gesamte Heilsgeschichte als Abfolge verschiedener Zeitalter darstellt. Das heißt, Dispensation, auf Lateinisch bedeutet Zeitalter oder auch Haushaltung. Das ist eine besondere Zeitperiode, in der bestimmte Regeln gelten. Und vor allem der Weg zur Erlösung kann unterschiedlich sein in diesen Zeitalterperioden. Zum Beispiel, wir wissen, im Alten Testament war das Gesetz im Zentrum. Und das Alte Testament lehrt, tu das und du wirst leben. Wir wissen heute, wir können nicht durch das Gesetz gerechtfertigt werden, aber trotzdem stand es da im Alten Bund. Und das Besondere ist, dass im tausendjährigen Reich, nach dieser Zeit jetzt, wo die Gnade gilt und wo wir hauptsächlich durch den Glauben allein an Jesus Christus gerechtfertigt werden können, wird wieder das Gesetz eine große Rolle spielen. Wir werden wieder die Werke eine große Rolle spielen. Und sogar auch Rituale des Alten Testaments, entweder in der Form, wie man sie kannte, oder in eine vielleicht vergeistlichten Form, wieder eine wichtige Rolle spielen werden. Laut dieser Lehre des Dispensationalismus schreibt Gott Geschichte zuerst nur mit dem Volk Israel. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass es eine Unterscheidung geben muss zwischen Israel, was Israel betrifft, was das Volk der Juden betrifft, also mit Israel ist das Volk nicht den Staat Israel, sondern das Volk der Juden gemeint, und mit der Gemeinde. Das sind zwei unterschiedliche Schicksale und Wege, die Gott auch mit diesen Völkern, mit diesen Menschen hat. Nach der Ablehnung des Messias, Jesus wurde von dem jüdischen Volk abgelehnt, er wurde gekreuzigt, schreibt dann Gott Geschichte mit den Heiden. Er gibt den Heidenvölkern die Möglichkeit, auch gerettet zu werden. Und das ist die Gemeinde. Die Gemeinde wird am Ende bei der Wiederkunft des Herrn entrückt. Und Gott wird seine Geschichte, seinen Plan mit Israel fortsetzen. Und dann werden sich die alttestamentlichen Prophetien im vollen Ganzen erfüllen. Gott wird seine Geschichte mit Israel zuerst in einer sogenannten Trübsalzeit weiterführen und dann nach seiner zweiten, es gibt auch eine zweite sichtbare Wiederkunft, jetzt nicht mehr für die Gemeinde, sondern wirklich für die Welt. Er wird dann über sie im tausendjährigen Reich herrschen. Die klassischen Prämillennialisten sehen das nicht unbedingt so. Sie bestehen trotzdem darauf, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird. Ein sichtbares Reich auf der Erde, wo Jesus hier auf der Erde auch herrschen wird über die Welt. Klassische Prämillennialisten, wie gesagt, lehnen diese Unterscheidung zwischen Israel und Gemeinde. Und sie glauben auch, dass die Entrückung der Gemeinde zum Zeitpunkt der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi stattfinden wird. Also es gibt nur eine Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit und dann kommt das tausendjährige Reich. Also keine erste Entrückung der Gemeinde und dann, die Gemeinde wird immer entrückt sein. Also jeder glaubt das. Die Frage ist, was passiert nach dieser Entrückung der Gemeinde und der sichtbaren Erscheinung, sogenannte Parousie des Herrn Jesus Christus. Wir werden später noch näher auf die Ansichten dieser Schulen eingehen. So, warum gibt es Unterschiede? Ich glaube, das ist das Wesentliche. Wenn wir das verstehen, dann vielleicht ist es uns klar, warum es solche Unterschiede gibt. Warum gibt es Unterschiede, Ansichten über das Millennium unter Christen gibt? Das liegt meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach, also ich denke, viele sind auch dieser Meinung, das liegt in der Art und Weise, wie wir die prophetischen Texte verstehen. Wie lesen wir die Bibel? Wie legen wir die Bibel aus? In dem theologischen Fachjargon wird das als Hermeneutik bedeutet, ein Wort, wieder ein technisches Begriff, der bedeutet, auf Griechisch, auslegen. Es ist eine Frage der Auslegung. Wie legen wir die Bibel aus? Die Bibel ist ein Buch, was manchmal nicht einfach auszulegen ist. Es gibt klare Texte. Ja? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet. Wobei, wir müssen nochmal erklären, was das Heil ist, wie man gerettet wird, warum man gerettet wird. Aber es gibt manchmal Texte, ich will euch ein Beispiel geben, wo wir uns fragen, wie soll ich das verstehen? Wie ist das zu verstehen? Prämillennialisten neigen dazu, prophetische Texte wörtlich zu verstehen. Sogar manchmal buchstäblich, so wie es steht. Während Postmillennialisten und Amillennialisten in vielen Fällen eine sinnbildliche oder symbolische Auslegung bevorzugen. Wie gesagt, ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben in der Bibelstunde diesen Text schon mal gelesen. Es befindet sich im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 11. Eine prophetische Aussage über das kommende Reich des Messias. Jesaja Kapitel 11, ich lese nur ein paar Verse, die Verse 6 bis 9. Dort lesen wir in Bezug auf den kommenden Messias. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei dem Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter und der Entwöhnte seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Sie werden nichts Böses tun und verderbt handeln auf dem ganzen Berg meines Heiligtums und die Erde wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Was denkst du, wenn du diesen Text liest? Wie verstehst du, wie interpretierst du, wie legst du diese Aussage aus? Prämillennialisten, Menschen, die an ein wörtliches Millennium glauben, würden antworten, ja, genauso wie es hier steht, genauso wie es geschrieben steht. Während des tausendjährigen Reiches werden auf der Erde deshalb auch andere biologische Bedingungen herrschen. Und die Tiere werden eventuell wieder Gras fressen, wie es im Garten Eden war. Wenn wir auch die Geschichte von der Schöpfung lesen, lesen wir, dass auch die heute Fleischfresser Stroh und also Gras gefressen haben. Amillennialisten und Postmillennialisten sehen in diesem Text ein Symbol. Es kann nicht einfach so wörtlich interpretiert werden. Macht keinen Sinn. Das wäre naiv, das so zu interpretieren. Es sind hier bildhafte Beschreibungen und diese bildhafte Beschreibung sprechen im übertragenen Sinne von einer Zeit, in der solche Art Frieden herrschen wird, dass es keine Kriege, weder Kriege noch Bedrohungen mehr geben kann. Also das heißt, diese Bilder dienen dazu, uns deutlich zu machen, es ist eine Zeit des Friedens. Es wird nichts mehr Böses tun, es wird keine Sünde mehr geben. Oder begrenzt zunächst. Ja. Also du hast nichts mehr zu befürchten. Heute, wenn du deine Kinder loslässt, dann hast du viel zu befürchten, dass sie überfahren werden, dass sie entführt werden. Es wird eine Zeit sein, wo das Kind einfach seine Hand in ein Loch stecken kann, wo eine Otter da ist und der wird nichts zu befürchten haben. Aber das ist nicht wörtlich zu verstehen für diese Postmillennialisten und Amillennialisten, sondern symbolisch. Okay, dann werden wir die verschiedenen Schulen jetzt kurz, wie gesagt, es ist viel zu sagen, das wird nur ein Überblick sein über diese Lehren und wir werden auch die Stärken und die Schwächen dieser Lehren auch ansehen. Zunächst die wörtliche Interpretation von Offenbarung 20, die Interpretation der Prämillennialisten. Es ist wichtig, da müssen wir uns auch vielleicht in Erinnerung rufen, was dann die Bibel sagt über die Wiederkunft des Herrn, über die Endzeit und die Zeit, wenn der Herr wiederkommt. Was passiert, wenn der Herr wiederkommt? Wird es ein Gericht geben? Wie sollen wir uns das vorstellen? Sehen wir Jesus im Himmel kommen? Was sehen wir? Was erfahren wir eigentlich? Für Millennialisten, oder ich nenne sie Millennialisten, Prämillennialisten, wird es auch so sein, dass bei der Wiederkunft Jesu, auch wenn der Antichrist und sein Reich völlig vernichtet werden, was wir schon mal gelesen haben, Kapitel 19 zum Beispiel, oder Kapitel 18 über Babylon, es wird eine Vernichtung dieser Dinge geben, also von dem babylonischen Reich, von der Macht Babylon, von der Hure Babylon, es wird auch eine Vernichtung, das haben wir auch im Kapitel 19 gelesen, von dem Antichrist und von seinem, auch von dem Tier, von dem falschen Propheten, von seinen Armeen geben. Eine totale Vernichtung. Wir lesen, sie werden in das Feuersee geworfen. Das ist ein Bild auch für die Hölle ist. Aber bei dem Kommen des Herrn ist es auch wichtig zu verstehen, dass dieser Wiederkunft Jesu, auch wenn es wirklich mit katastrophalen Ereignissen verbunden ist, nicht das Ende allen Lebens auf Erde bedeuten wird. Das heißt, in anderen Worten, es gibt Menschen, die kommen durch diese Zeit hindurch. Zwar wird es dann eine erste Auferstehung der Gläubigen geben, also Menschen werden auferstehen und da mit einem, im Himmel oder auf der Erde, wissen wir noch nicht, also mit einem auferstandenen Leib sein. Doch die Auferstehung der Verlorenen, der Menschen, die ohne den Glauben ohne Christus gestorben sind, wird dann erst am Ende des tausendjährigen Reiches stattfinden. Das lesen wir auch hier in Apostelgeschichte 20. Erst am Ende, also zwei Auferstehungen, laut dieser Interpretation. Eine erste bei der Wiederkunft des Herrn, die betrifft die Gläubigen, und die Auferstehung, die letzte Auferstehung der Nichtgläubigen, der Ungläubigen, findet am Ende statt. Das ist das, was wir zum Beispiel im Vers 5 lesen. Was steht? Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, im Sinne von, sie werden nicht auferstehen, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Dies ist die erste Auferstehung. Also die erste Auferstehung betrifft die Gläubigen, die anderen, die zweite Auferstehung, erst am Ende der 1000 Jahre. Dann gibt es auch Überlebende, Menschen, die nicht auferstanden sind, die aber durch das temporäre, zeitliche Gericht der Wiederkunft, gebunden, also verbunden mit der Wiederkunft des Herrn, auch hindurchgekommen sind. Was passiert mit diesen Menschen? Sie werden weiter existieren und sie werden sich weiter fortpflanzen auf der Erde. Sie werden das tun, aber unter radikal veränderten biologischen Bedingungen tun. Die biologischen Bedingungen werden sich radikal ändern, sonst hätten diese Prophetien aus dem Alten Testament keinen Sinn. Es wird auch zum Beispiel unter anderem dazu führen, dass sie viel länger leben werden. Wir haben auch Prophetien, die sagen, wer mit 100 Jahren stirbt, wird sehr jung sterben. Aber es wird auch Tod geben. Aber andere biologische Bedingungen, wie gesagt. Was auch sehr wichtig ist, dass bevor diese Zeit beginnt, das lesen wir auch in den Versen 1 bis 4 hier, also 1 bis 3, dass Satan gebunden wird. Das ist maßgeblich für diese Zeit. Der Satan, der Teufel, der Verführer, der für die Entstehung der Sünde zuständig ist, wird gebunden sein. Er wird keine Freiheit mehr haben. Und es entspricht einer Prophezeiung aus Jeremia 24, die Verse 21, 23. Also wir sehen, das ist auch nicht neu hier, das steht auch im Alten Testament auch angekündigt. In Jeremia 24, 21 bis 23 lesen wir folgende Verse. Und es wird geschehen an jedem Tag. Wahrscheinlich ist die Frage, also wenn, ja, von der Parousie, also wenn der Herr wiederkommt. Da wird der Herr das Heer der Höhe in der Höhe heimsuchen, also die bösen Engel, und die Könige der Erden auf Erde. Auch das Gericht wahrscheinlich auch des Tieres und von seinen Armeen. Und sie werden eingesperrt, also hauptsächlich dieses Heer in der Höhe, also diese bösen Engel. Sie werden eingesperrt, wie man Gefangenen in die Grube einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen. Aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Ein Bild auf das Gericht. Also sie werden nicht sofort gerichtet, sondern sie werden für eine Zeit, eine unbestimmte Zeit hier im Alten Testament, und die wird präzisiert in der Offenbarung, 1000 Jahre, sie werden eingesperrt und dann eingesucht werden am Ende dieser Zeit. Ein Bild auf das Endgericht. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden, denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Staunliche Verse hier. Also der Herr wird in dieser Zeit, während die bösen Engel eingesperrt sind, der wird auf dem Berg Zion, auf Jerusalem herrschen. Vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Das wir sehen auch im aaronischen priesterlichen Gebet steht, der Herr lasse sein Angesicht über uns scheinen. Hier es ist ein Bild, um zu sagen hier, wir werden den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen hier, ja, in dieser Zeit. Die direkte Folge der Entmachtung Satan ist, dass die Bewohner der Erde nicht mehr von ihm verführt werden können. Und deshalb kann Christus auch sein Friedensreich errichten. Die Millennialisten sehen auch eine Einspielung auf diese Herrschaft, auch im Neuen Testament, zum Beispiel im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes von Paulus, wo wir lesen, denn Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füßen gelegt hat. Dieser Vers wird unterschiedlich verstanden. Die Postmillennialisten und Amillennialisten verstehen hier eine geistliche Herrschaft. Die Prämillennialisten sagen, Christus muss eine Zeit lang herrschen, bis am Ende alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Also er muss sichtbar herrschen. Dann haben wir im Vers 4, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, die das Gericht wurden übergeben. Ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, des Zeugnisses Jesu willen, sie wurden wieder lebendig. Es beschreibt die Auferstehung der Gläubigen, die während der Herrschaft des Antichristen getötet wurden. In dieser Trübsalzeit, vor allem für die Dispensationalisten. Sie werden sich den anderen auferstandenen Gläubigen anschließen. Also es gibt eine Auferstehung der Menschen, die schon gestorben sind. Also wir, wenn wir sterben, der Herr noch nicht wiedergekommen ist, werden wir dann auferstehen. Und ja auch die anderen, die Märtyrer dieser Trübsalzeit, werden auch auferstehen und sich uns anschließen. Und sie werden mit Christus von, das ist wichtig auch, von Jerusalem aus über die ganze Erde herrschen. Die Frage ist, über wen? Hauptsächlich über die übrigen Stämme Israels. Und die Natur dieser Herrschaft eine gerechte Herrschaft wird auch in den messianischen Textstellen des Alten Testaments beschrieben. Also wenn du jetzt im Alten Testament eine Textstelle über die zukünftige messianische Zeit liest, musst du wissen, das erfüllt sich vielleicht zum Teil heute, aber hauptsächlich wird es sich in diesem Millennium, in diesem tausendjährigen Reich erfüllen. Also Textstellen wie zum Beispiel der Psalm 2 oder der Psalm 110, die beschreiben, dass Jesus als König herrscht, ziehen sich auf den Millennium, auf das tausendjährige Reich. Israel wird während des Millenniums eine blühende Zeit, eine Wiedergeburt erleben und wird Gott in einem Tempel anbeten. Ein Tempel, der nach dem Vorbild des Tempels von Hesekiel, wenn du das Buch Hesekiel liest, ganz am Ende wird ein Tempel beschrieben. Und dieser Tempel ist nie gebaut worden, weil wenn man sich die Maßen anschaut, dann denkt man, das ist unvorstellbar unter den heutigen Bedingungen. Dieser Tempel wird im tausendjährigen Reich wieder gebaut werden. Und von dort wird Christus herrschen. Und in diesem Tempel wird auch ein geistlicher Gottesdienst stattfinden. Die Frage ist, wie? Da kann man auch ein Problem sehen, weil es ist auch von Ritualen des Alten Testaments geschrieben, von Tieropfer. Da machen die Millennialisten eine Ausnahme. Die sagen, das ist nicht so wirklich da wörtlich zu verstehen, sondern eher im übertragenen Sinn. Aber es wird ein Tempel geben. Am Ende des tausendjährigen Reiches wird Satan aus seinem Gefängnis wieder losgelassen und diejenigen der Nationen verführen, die am Ende der Erde weiter existieren. Also Christus herrscht direkt in Jerusalem über alle Welt. Wir lesen auch, dass die Nationen gezwungen sind, auch jedes Jahr zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu gehen, soweit es ihnen möglich ist. Aber es gibt trotzdem entfernte Nationen, wo die Herrschaft Jesu wirklich nie gespürt wurde. Und Satan wird zu diesen Nationen gehen, sie versammeln und einen letzten Krieg, einen letzten Aufstand gegen Gott führen. Er wird sie versammeln, sie ins heilige Land führen, gegen Jerusalem. Aber sie werden, wie wir lesen hier in der Offenbarung Kapitel 20, vernichtet. Erst dann wird Jesus über alle seine Feinde herrschen, also er wird alle seine Feinde unter seine Füßen gelegt haben, erst am Ende. So, lassen wir uns auch mal kurz die Stärken und die Schwächen dieser wörtlichen Interpretation jetzt schauen. Stärke dieser Interpretation liegt darin, dass sie viele Prophetien des Alten Testaments gerecht wird, unter der Bedingung, dass man sie im rein wörtlichen Sinn versteht. Ich kann sogar sagen, dass sie eine praktische Anwendung auch der Bergpredigt ermöglicht, wenn wir uns fragen, wann erfüllt sich, was wir in der Bergpredigt lesen, dann haben Millennialisten Antwort, hauptsächlich im tausendjährigen Reich. Denn im Millennium wird nicht mehr so sehr der Glaube im Mittelpunkt sein, sondern die Gerechtigkeit und die Werke werden im Mittelpunkt der Anbetung stehen. Und das ist auch aus meiner Sicht eine Schwäche auch dieser Lehre. Dann wie lässt sich diese Forderung nach Gerechtigkeit, die auf dem Gesetz basiert, oder die Wiedereinführung von Ritualen um Opfer des alten Bundes während des Millenniums mit der Erlösung durch den Glauben vereinbaren, die wir heute haben und die auf dem einmaligen Opfer des Herrn Jesus Christus basiert. Es erweckt irgendwie den Eindruck, dass wir nicht mit einem Fortschritt, sondern eher mit einem Rückschritt zu tun haben. Und das ist etwas, was sehr bedenklich ist bei dieser Ansicht. Ein weiterer kritischer Punkt: Ist es auch richtig, so viele Prophezeiungen des Alten Testaments, also was man im Alten Testament liest, das sind Summen von, Menge von Prophezeiungen, in den Kontext dieser wenigen Versen, die wir hier gelesen haben, zu stellen? Das heißt, man nimmt sich hier eine kurze Stelle, wir haben sehr wenige Details über dem, was da passiert, und man packt alles, was man aus dem Alten Testament als noch nicht erfüllt sieht, in dieser Zeit ein. Ist es logisch? Ein weiterer positiver Punkt dieser Lehre, also es gibt positive, negative Punkte. Ein positiver Punkt ist das Kapitel 20. Wenn wir den Text lesen, die logische Fortsetzung des vorherigen Kapitels ist. Wir werden mal sehen, dass die Postmillennialisten, Amillennialisten machen auch einen Schritt zurück jetzt, und sie sehen also ab Anfang von Kapitel 20 etwas, was vorher geschehen ist. Millennialisten sagen, das ist die logische Fortsetzung. Wenn man die Offenbarung liest, sollte man das also als eine chronologische Abfolge von Ereignissen sehen. Die Herrschaft der Märtyrer zum Beispiel auf Erden impliziert, dass der Antichrist endgültig vernichtet wurde. Ja, kann nicht herrschen, wenn das Böse nicht vorher beseitigt worden ist. Das Ende des Abschnitts scheint jedoch dieser Logik nicht ganz zu folgen. Wir haben bereits beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass der Aufstand in den Versen 7 bis 9, was wir hier in Kapitel 20 lesen, mit ihrer Anspielung auf Gog und Magog, eine Wiederholung des Kampfes am Ende von Kapitel 19 zu sein scheint. Es gibt ähnliche, also wenn es sich wirklich auf diese Prophetie von Hesekiel bezieht, von dem also Kommen von Gog und Magog in das Heilige Land bezieht, also es gibt starke Ähnlichkeiten. Ist es jetzt eine Wiederholung? Oder sind beziehen sich beide Beschreibungen auf das gleiche Ereignis? Das ist auch ein Punkt, den wir auch klären sollten. Das große Problem des Millennialismus bleibt jedoch, dass die Autoren des Neuen Testaments ziemlich deutlich lehren, dass die Wiederkunft des Herrn mit der letzten Auferstehung und dem jüngsten Gericht zusammenfallen wird. Das Neue Testament scheint zu lehren, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, alles gleichzeitig geschieht. Letzte eine Auferstehung der Gläubigen und der Gerechten und der Ungerechten und ein Gericht, ein Endgericht. Schauen wir zunächst auf 2. Thessalonicher 1, die Verse 5 bis 10, wo Paulus den verfolgten Christen eine Zeit der Ruhe bei der Wiederkunft des Herrn verspricht. Diese Christen in Thessalonich wurden stark verfolgt und Paulus sagt, wenn der Herr wiederkommt, werdet ihr Ruhe haben. Und es ist auch gerecht, was jetzt passiert, wenn das dient dazu, dass ihr belohnt wird und dass die Ungerechten, die euch verfolgen, auch bestraft werden. Und er sagt dann, Verse 5 bis 10, eure Leiden sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werden, für das ihr auch leidet. Wer es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werden, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung oder bei der Erscheinung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Die Millennialisten sagen, diese Vergeltung gilt nur für den Antichrist und seine Truppen. Einige werden da nicht betroffen. Aber hier lesen wir, dass diejenigen, die bestraft werden, sind diejenigen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Ein Hinweis dafür, dass alle Ungläubige auch gerichtet werden. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des ein Bild auf die Hölle. Vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft an jedem Tag, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Paulus scheint hier zu lehren, dass das Gericht über die Gottlosen mit der Wiederkunft Jesu einhergehen wird. Nicht nur die engsten Anbeter des Antichristen treffen wird, sondern ausnahmslos alle, die nicht an das Evangelium geglaubt haben. Was heißt auch, dass der Herr in flammenden Feuer kommt? Paulus betont in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 7, dass die jetzigen Himmel und die Erde aufgespart werden und für das Feuer bewahrt wird bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Und er sagt dann in Vers 10, also 2. Petrus Brief, Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitzen sich auflösen und die Erde und ihre Werke werden darauf verbrennen. Millennialisten sagen, das muss man relativieren. Spricht nicht von einer Vernichtung der Erde, sondern von einer tiefen Veränderung. Aber die Rede scheint relativ ausdrücklich zu sein hier. Ja. Was soll man sich denn vorstellen? Auch vor allem, wenn man das wörtlich nimmt. Ja. Die Himmel werden mit Krachen vergehen. Das heißt, es wird keinen Himmel mehr geben. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen. Welche Elemente? Man ist dazu gezwungen, zu spiritualisieren, was man nicht will. Wie werden manche Menschen eine solche Veränderung durchmachen können und in ihrem fleischlichen Körper in einem Reich, der dann folgen soll, weiterleben können? Aber auch eine wichtige Stelle im Neuen Testament ist auch Matthäus 25. Im Gleichnis des Gerichtes über die Völker der Erde In Matthäus 25 spricht Jesus zwar von einem Reich für seine treuen Anhänger, aber er schickt zugleich die Gottlosen sofort in das ewige Feuer. Und dann dort lesen wir, das wird geschehen, laut Vers 31, wenn der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommt. Okay, wir kommen jetzt zu der symbolischen Interpretation von Offenbarung 20. Wichtig auch nochmal, nach dieser Interpretation ist Kapitel 20 nicht die chronologische Fortsetzung von Kapitel 19, sondern für die Postmillennialisten und Amillennialisten, was wir in der Offenbarung haben, ist nicht eine chronologische Abfolge, sondern eine Serie von Bildern, von Szenen. Das heißt, die gleiche Szene kann sich immer wieder wiederholen und wird aus einem anderen Gesichtspunkt, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Was wir in Kapitel 20 lesen, führt uns zurück zu Beginn der neutestamentlichen Zeit. Die Bindung Satan, wie ist sie zu interpretieren nach dieser Lehre? Sie folgt auf seine Niederlage und den Sieg Jesu am Kreuz. In anderen Worten, Satan wird dann gebunden, wenn Jesus am Kreuz siegt. Und dies wurde bereits, wir erinnern uns, in Kapitel 12, Vers 9 der Offenbarung so beschrieben. Wenn Jesus am Kreuz siegt, dieses kleine Kind von der Frau, die im Himmel ist, dann lesen wir über den Satan, er wurde niedergeworfen, der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Laut dieser Lehre der Postmillennialisten und Amillennialisten, die Tatsache, dass der Teufel gebunden ist, wir sehen, das ist auch spiritualisiert. Das wird nicht wörtlich, sondern einfach im übertragenen Sinn verstanden. Das ermöglicht die Verbreitung des christlichen Glaubens außerhalb von Israel und in die bisher unerreichten Länder der Welt. Paulus spricht in seiner Rede auf dem Areopag in Athen von Zeiten der Unwissenheit, eine Zeit, wo die Völker der Erde keinen Anteil an das Heil hatten, in denen Gott hinweggesehen hat. Jetzt aber, in Zeit der Gnade, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Wie sind dann die Verse 4 bis 6 in diesem Zusammenhang zu verstehen? Da beachten wir, dass im Buch der Offenbarung das Wort Thron, Verse 4 bis 6, nochmal, ich sah Throne und die da, darauf Platz nahmen. Also, im Buch der Offenbarung erscheint das Wort Thron 47 Mal. Und diese Throne sind bis auf drei Throne, also drei von 47, immer im Himmel und nie auf der Erde. Und wenn es von Thron auf der Erde die Rede ist, ist es meistens Thron des Antichristen. Alle Throne, die sich auf Jesus Christus beziehen, sind immer im Himmel. Da in diesen Versen auch von den Seelen dieser Märtyrer die Rede ist und nicht von ihren Leiber, von ihrem Körper, ist es wahrscheinlich, dass sie das Warten der Märtyrer im Paradies auf die endgültige Auferstehung beschreiben. Wir haben auch gesehen, dass die zu Tode gebracht wurden, dort im Himmel warten und sagen, Herr, wann wirst du unseren Tod rächen? Sie warten auf was? Auf die endgültige Auferstehung ihrer Leiber. Sie sind bei Christus, das ist auch wichtig, sie sind bei Christus, sie thronen bei Christus im Himmel, weil sie mit ihm zum neuen Leben erweckt wurden. Das ist der Sinn, laut den Postmillennialisten und Amillennialisten, von dieser Erstauferstehung. Die Erstauferstehung ist hier gemeint als geistliche Auferstehung. In anderen Worten, wir sind durch unsere Wiedergeburt mit Christus erweckt worden. Und deshalb ist diese Auferstehung hier geistlicher Natur. Paulus sagt zum Beispiel in Epheser 2, Vers 4, dass Gott uns mit Christus lebendig gemacht hat. In Kolosser 3, Vers 3 sagt er, ihr seid gestorben und euer Leben ist jetzt verborgen mit Christus in Gott. Ihr lebt mit Christus in Gott. Die Ereignisse, die dann in den Versen 7 bis 10 beschrieben werden, entsprechen dem, was wir bereits im Kapitel 19 gelesen haben. Das ist genau die Wiederholung von diesem letzten Kampf, bei dem wir in Kapitel 19 gelesen haben. Das Loslassen Satan entspricht dem Abfall vom Glauben am Ende der Gnadenzeit und der Entfesselung der Mächte des Bösen am Ende der Zeit, vor der Wiederkunft des Herrn. Satan ist in der Realität hier derjenige, der wie im Buch Hiobs die Herrscharen des Tieres und des falschen Propheten in ihrem Krieg gegen das Volk Gottes anführt. Das ist ein anderer Blickwinkel. Wir haben zuerst im Kapitel 19 gesehen, was auf der Erdoberfläche geschieht. Hier ist die Rede von dem, was im geistlichen Bereich passiert. Es gibt einige deutliche Unterschiede zwischen Amillennialisten und Postmillennialisten. Beide verstehen die 1000 Jahre in einem symbolischen Sinn. 10 hoch 3 symbolisiert die Vollendung der Zeit. Beide sehen die 3,5 Jahre als eine Zeit der Prüfung für die Gläubigen. Während die Postmillennialisten, hauptsächlich Dispensationalisten, sehen das als eine Trübsal. Postmillennialisten interpretieren jedoch das Millennium als eine unbestimmte Zeit der Kirchengeschichte vor der Wiederkunft Jesu, in der die Macht Satans so eingeschränkt sein wird. Das ist der Unterschied zwischen Postmillennialist und Amillennialist, ist, dass die einen sagen, es wird doch irgendwie etwas Besonderes, Sichtbares geben. Ja? Nicht nur so, das Reich Gottes ist bei euch in eure Mitte, sondern es wird auch sichtbar sein. Es wird eine Zeit sein, in der die Erde einen außergewöhnlichen Fortschritt des Evangeliums erleben wird. Also Menschen werden sich bekehren. Die Hochzeit des Postmillennialismus war während der großen Erweckung, vor allem im 20. Jahrhundert. Wir müssen uns vorstellen, als Spurgeon gepredigt hat, waren die Gefängnisse in England leer. Man dachte, das ist jetzt, der Millennium beginnt jetzt. Amillennialisten sind eher pessimistischer hinsichtlich des Fortschritts des Glaubens in der Endzeit. Sie werfen den Postmillennialisten vor, dem letzten Aufstand Satans, von der wir in den Versen 7 bis 9 lesen, nicht genügend Bedeutung beizumessen. Wie erklärt sich das, wenn vor der Wiederkunft des Herrn die Erde eine blühende Zeit erlebt? Es ist doch ein Abfall. Die Postmillennialisten haben eine Antwort, aber ist nicht zufriedenstellend. Okay, kommen wir ganz schnell zu den Stärken und Schwächen dieser symbolischen Interpretation. Beginnen wir mit den Schwächen. Das Hauptproblem der symbolischen Interpretation, insbesondere der Amillennialisten-Position, ist ihre Komplexität. Das ist schwer zu verstehen, ehrlich gesagt. Für einen einfachen Leser ist es in der Tat nicht leicht, die Struktur der Erzählung zu entdecken. Also was wir gesehen haben, ist schwer zu verstehen, einzuordnen. Wann geschieht das? Was ist denn damit gemeint? Und auch die Symbole zu deuten. Wie kommt man auf die Idee, dass 1000 Jahre 10 hoch 3 eine Zeit der Vollendung bedeutet? Wir sehen es auch ganz besonders bei der Fesselung Satans in dem Abgrund. Wie könnte man darin nicht eine tatsächliche Gefangenschaft, eine Fesselung, eine Einkerkerung des Satans sehen, sondern nur eine Einschränkung seiner Macht? Also da muss wirklich die Kette, die Satan gebunden hält, sehr lang sein, dass er die Freiheit hat, nochmal irgendwie zu wirken. Das ist schon ein Problem. Und was erlaubt zu sagen auch, dass 1000 Jahre nicht wirklich 1000 Jahre sind, wie gesagt. Was lässt uns sagen, dass die Märtyrer im Himmel und nicht auf der Erde herrschen? Dass ihre Auferstehung geistlich ist und nicht leiblich? Man kann natürlich auf diese Kritik antworten, dass einige eindeutige Passagen des Neuen Testaments eine ähnliche Sprache verwenden. Also die Stellen des Neuen Testaments sind meistens deutlich. Die Evangelien oder die Briefe, sie reden eine klare Sprache. Aber wir haben trotzdem Stellen hinweisen, die schwer zu verstehen sind. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 12, dass er, das müssen wir uns so vorstellen, wie das geschieht, in das Haus des Starken hineingegangen ist und seinen Hausrat geraubt hat, nachdem er den Starken gebunden hat. Wie geschieht das? Das ist nicht etwas, was wir sehen. Aber Jesus sagt, das geschieht jetzt. Paulus erklärt in Kolosser 2, Vers 15, dass durch seinen Tod und seine Auferstehung Christus die Herrschaften und die Gewalten, die Rede ist von den bösen Mächten, entwaffnet hat, sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Wer hat das gesehen? Und über sie triumphiert hat. Hast du das gesehen? Das geschieht im geistlichen Bereich. Außerdem spiritualisieren auch die Autoren des Neuen Testaments selbst oft die Passagen des Alten Testaments. Sie nehmen oft Textstellen, die von der Herrschaft des Messias sprechen und wenden sie auf die Zeit der Gemeinde an. Das haben wir auch oft gesehen. Jesus selbst zitierte zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, zu Beginn seines Wirkens die Prophezeiungen von der Wiederherstellung Zions aus Jesaja 61, als er in der Synagoge von Nazareth gepredigt hat. Er zitiert, ihr könnt das lesen, den Text von Jesaja 61 über die Wiederherstellung Jerusalems und Zions, und er sagt: Heute ist dieser Schrift erfüllt. Wir kommen zum Schluss. Ich hoffe, ihr seid nicht einfach so irgendwie so durcheinander. Also wir sehen, das ist ein komplexes Thema. Aber warum betrachten wir hier in unserer Gemeinde das Thema, die Lehre vom Millennium, vom tausendjährigen Reich, als zweitrangig? Es gibt Gemeinden, die betonen diese Lehre sehr. Es ist eine erstrangige Lehre. Wir sagen, nein, das ist eine zweitrangige Lehre. Es ist nicht so wichtig, was du darüber glaubst, und wir haben verschiedene Ansichten unter uns. Und das ist nicht schlimm so. Erstens, weil es, wie wir gesehen haben, sich um eine schwierige Lehre handelt, wo wir keine absolute Gewissheit haben können und wo sich auch aufrichtige, ehrliche Christen nicht einigen können. Es ist nicht so, also die richtigen Christen glauben das, und die das nicht glauben, sind keine richtigen Christen, sondern das sind ehrliche Christen, die sich bemühen, die Schrift zu verstehen, die unterschiedliche Ansichten haben. Und deshalb ist diese Lehre auch zweitrangig. Sie betrifft auch nicht direkt unser Heil. Es ist nicht, weil du an den das Millennium glaubst oder nicht glaubst, dass du verloren gehen kannst. Es betrifft weder unser Heil. Es hat auch nicht mit dem Verständnis der Autorität der Bibel. Es ist nicht, weil du die Worte der Schrift nicht wörtlich verstehst, dass du an die Autorität der Bibel zweifelst. Das ist nicht das Thema. Wichtig ist eigentlich, und ich möchte mit diesem Gedanken Schluss machen, wichtig, was ist wichtig im Glauben, ist, dass das ewige Leben, das Jesus Christus uns anbietet, von uns verstanden wird und ergriffen wird. Wichtig ist, dass du dieses ewige Leben, was Jesus dir anbietet, ergreifst. Dass du das für dich in Anspruch nimmst. Jawohl, ich möchte Anteil an diesem Reich des Königs haben. Wichtig ist, dass du hoffnungsvoll auf die Wiederkunft des Herrn wartest, dass du weißt, Jesus Christus wird kommen. Und wenn er kommt, möchte ich dabei sein. Die Frage ist, was erlaubt dir, da dabei zu sein? Im richtigen Lager. Und nicht im Lager des Antichrists zu sein. Das haben wir gesehen. Das ist der Glaube an diesen wunderbaren Retter, der dich rettet, der dich zum Kind Gottes macht. Deshalb glaube an den Herrn Jesus Christus. Tu Buße, bekenne ihm deine Sünden, glaub an ihn und stell dir seine Herrschaft unter. Und wichtig ist, dass Christus auch bereits heute, egal ob er in der Zukunft noch sichtbar herrschen wird, in einem tausendjährigen Reich oder nur in der Ewigkeit, es ist wichtig, dass Christus schon jetzt in deinem Herzen regiert, genauso wie er sichtbar irgendwann für alle Ewigkeit auch regieren wird. Und du wirst das erleben. Amen.